Stell dir vor, du sitzt am Esstisch. Gegenüber sitzt ein Mensch, den du vielleicht sogar echt sehr schätzt. Ihr diskutiert über so ein Thema und du bist einfach bestens präpariert. Also du hast die perfekten Zahlen im Kopf. Du hast unumstößliche Beweise auf deinem Smartphone griffbereit. Deine Logik ist absolut lückenlos.
Man fühlt sich richtig sicher in dem Moment.
Absolut. Du präsentierst diese Argumente mit so einer ruhigen, klaren Stimme und schaust dann in ein Gesicht, das all diese Informationen komplett, also absolut undurchdringlich an sich abprallen lässt.
Oh ja, das kennen wir alle.
Genau, keine Regung, kein Einsehen, da ist nur eine eiserne Wand. Und wir alle kennen diese zutiefst frustrierende Kommunikationskrise, diesen Moment, in dem die Vernunft scheinbar einfach so den Raum verlässt.
Ja, das ist ein extrem schmerzhaftes Gefühl irgendwie.
Und genau das ist der Kern unserer heutigen Analyse. Wir haben da ein Fundament für diese Betrachtung und das ist ein Text, der aus exakt 4 Zeilen besteht.
Vier Zeilen, ja.
Ein winziges Gedicht von Horst Winkler aus der Verschmiede, das aber psychologisch so dicht ist, dass es, naja, die wohl größte Herausforderung unserer modernen Gesellschaft auf den Punkt bringt. Wir schauen uns heute also nicht nur an, dass Fakten oft scheitern, sondern wir sezieren mal die genauen Mechanismen dahinter. Warum zieht das Gehirn diese Mauer hoch?
Ja, und genau diese Frage nach dem Warum, das macht diesen extrem verdichteten Text so wahnsinnig relevant für uns.
Lass uns das mal aufdröseln.
Gerne. Also in der Kommunikationswissenschaft und auch in der Psychologie arbeiten wir uns wirklich seit Jahrzehnten an genau diesem Phänomen ab. Und Winkler komprimiert hier im Grunde Jahrhunderte der philosophischen Aufklärung und das anschließende Scheitern dieser Aufklärung an der menschlichen Natur in 4 kurzen Zeilen.
Wahnsinn.
Um das zu verstehen, müssen wir uns zuerst die Prämisse ansehen, mit der das Gedicht startet. Die ersten beiden Zeilen lauten nämlich: Fehlt's jemand an Faktenwissen, kann man helfen schnell und leicht.
Da muss ich direkt mal reingrätschen, weil diese beiden Zeilen, die beschreiben für mich eine absolute Illusion.
Wie meinst du das?
Naja, wenn ich das lese, habe ich sofort dieses Bild von so einem simplen Software-Update im Kopf. Man stellt fest, ah, das System von meinem Gegenüber ist auf einem alten Stand, da fehlt ein Informationspatch.
Genau, ein rein mechanischer Vorgang.
Richtig, also nimmt man das logische Argument, drückt quasi auf Installieren, der Ladebalken läuft durch, das Wissen wird übertragen, das System startet neu und zack, das Problem ist gelöst. Schnell und leicht.
Ein schönes Bild.
Aber das ist doch ein völlig mechanisches Bild von menschlicher Interaktion. Ist allein schon dieser Begriff Faktenwissen hier nicht fast schon zynisch, so steril gewählt? Kein Mensch am Esstisch sagt doch, hey, lass mich dir mal etwas Faktenwissen vermitteln.
Ja, der Begriff ist tatsächlich extrem klinisch. Aber genau das ist der springende Punkt hier. Er repräsentiert das sogenannte Informationsdefizitmodell.
Okay, das musst du erklären.
Das ist eine lange Zeit vorherrschende Theorie in der Wissenschaftskommunikation. Die besagt im Kern, wenn Menschen falsche Entscheidungen treffen oder irrationale Dinge glauben, dann liegt das schlichtweg daran, dass ihnen die richtigen Informationen fehlen.
Also die wissen es einfach nicht besser.
Genau. Die Annahme dahinter ist, dass der Mensch im Grunde seines Herzens ein rationaler Informationsverarbeiter ist. Wie so ein leeres Gefäß, das man nur mit den richtigen Daten füllen muss.
Aha.
Und Faktenwissen grenzt sich hier ganz bewusst von Dingen wie Weisheit, Moral oder so tiefen inneren Überzeugungen ab. Es geht um reine, nackte Daten. Die Hauptstadt von Frankreich, der Siedepunkt von Wasser. Winkler zeichnet hier also den absoluten Idealzustand.
Ein unschuldiges Defizit trifft auf schnelle, reibungslose Hilfe.
Exakt.
Aber sorry, das greift doch in der Realität viel zu kurz, oder? Ich meine, wenn das Informationsdefizitmodell stimmen würde, dann müssten wir doch heute eigentlich im Paradies leben.
Das ist ein sehr guter Einwand.
Wir tragen doch alle das gesammelte Wissen der Menschheitsgeschichte in unseren Hosentaschen herum. Informationen waren noch nie, also wirklich noch nie, so schnell und leicht verfügbar wie heute.
Absolut.
Wenn es wirklich nur an fehlenden Daten läge, müsste jede Debatte nach 2 Minuten Google-Suche beendet sein. Tut sie aber nicht.
Richtig.
Und genau an dieser Realität scheitert dieses Modell täglich. Es ignoriert nämlich völlig, was Informationen eigentlich mit unserer Identität machen.
Und hier vollzieht das Gedicht seinen entscheidenden Schwenk. Wir verlassen jetzt diese aufklärerische Utopie der ersten Zeilen und schlagen hart auf dem Boden der psychologischen Realität auf.
Zeile 3.
Genau. Die dritte Zeile bringt diese Wende mit nur einem einzigen Wort ins Rollen. Winkler schreibt: Aber man ist aufgeschmissen.
Dieses Aber, das ist echt wie ein Auffahrunfall. Vorher herrscht diese saubere, formelle Sprache, Faktenwissen. Und dann klatscht uns Winkler dieses total umgangssprachliche, fast schon saloppe Wort aufgeschmissen hin.
Ja, ein harter Kontrast.
Das ist ein extremer rhetorischer Bruch. Aber lass uns mal kritisch auf dieses Gefühl schauen. Warum eigentlich aufgeschmissen? Ist das nicht etwas zu dramatisch formuliert?
Findest du?
Ich meine, wenn mir am Esstisch jemand trotz bester Argumente nicht glaubt, dann bin ich vielleicht genervt, ich verdrehe die Augen. Aber aufgeschmissen, das impliziert ja eine totale, fast schon physische Hilflosigkeit. Spiegelt dieser Stilbruch wider, wie sehr es uns persönlich trifft, wenn Logik versagt?
Das ist eine großartige Beobachtung. Etymologisch betrachtet ist das Wort wirklich brillant gewählt. Weißt du, woher aufgeschmissen eigentlich kommt?
Nee, tatsächlich nicht.
Aufgeschmissen zu sein bedeutete in der Seefahrt ursprünglich, dass ein Schiff auf eine Sandbank gelaufen ist.
Oh, krass.
Es sitzt fest. Der Bug steckt tief im Sand, das Wasser ist zu flach, nichts geht mehr vor, nichts geht mehr zurück, die Manöverfähigkeit ist komplett, also wirklich zu 100% verloren gegangen.
Wow, okay. Das ist also tatsächlich eine zutiefst physische, lähmende Erfahrung.
Genau. Und das Wichtige, wenn wir das in einen größeren Zusammenhang stellen, ist der Perspektivwechsel. Wer sitzt denn hier auf der Sandbank?
Das ist ja die totale Ironie an der Sache. Der Helfer sitzt auf der Sandbank, nicht derjenige, dem das Wissen fehlt.
Richtig.
Der Ahnungslose, sag ich mal, der segelt gedanklich munter weiter, während derjenige mit den Fakten plötzlich komplett handlungsunfähig im Sand feststeckt.
Exakt das ist es. Die Ohnmacht liegt vollkommen auf der Seite des Senders. Und das löst psychologisch einen massiven Kontrollverlust aus.
Weil wir eigentlich denken, wir haben die Situation im Griff, oder?
Ja. Wir in der westlichen, aufgeklärten Welt, wir definieren uns ja extrem stark über unsere Fähigkeit, Probleme rational zu lösen. Wir glauben tief an die Währung des besseren Arguments.
Mhm, das stimmt.
Wenn wir jemandem mit Fakten helfen wollen und diese Hilfe wird dann abgelehnt, dann wird uns nicht nur die Lösung an sich verweigert. Unser eigenes Selbstbild als hilfreiches, rational, einflussreiches Wesen gerät massiv ins Wanken.
Das geht ans Ego.
Es geht sogar noch tiefer. Das Gehirn des Helfers registriert diesen Kontrollverlust als echten Stress. Deshalb spüren wir in solchen Diskussionen auch physische Symptome.
Ja, der Puls steigt.
Genau, der Puls steigt, wir beginnen zu schwitzen, die Stimme wird automatisch lauter. Wir reagieren auf diese abgelehnte Logik mit einer waschechten biologischen Stressantwort.
Das bringt mich direkt zu der Frage nach der Gegenseite. Wenn ich da sitze, mit steigendem Puls, und versuche, meine Fakten wie so ein Software-Update zu installieren, warum verweigert das System auf der anderen Seite die Annahme?
Ja, das ist das große Rätsel.
Ich kann mir das einfach nicht nur mit bloßer Sturheit oder Dummheit erklären. Da muss doch ein tieferer Mechanismus am Werk sein. Und das führt uns ja zur vierten und letzten Zeile des Gedichts.
Richtig.
Winkler schließt ab mit den Worten, wenn kein Fakt ihn mehr erreicht.
Wenn kein Fakt ihn mehr erreicht. Das ist doch das absolute Endstadium der Diskussion, oder?
Das ist es. Und um diesen Mechanismus zu verstehen, müssen wir uns das Wort erreicht ganz genau ansehen.
Okay, Winkler schreibt nicht, wenn er den Fakt nicht versteht. Es geht hier absolut nicht um mangelnde kognitive Fähigkeiten.
Also nicht zu dumm, um es zu kapieren?
Nein. Und er schreibt auch nicht, wenn er den Fakt absichtlich böswillig leugnet. Er sagt ganz neutral, der Fakt erreicht ihn nicht mehr. Das ist ein entscheidender Unterschied.
Das heißt, die Fakten existieren objektiv im Raum.
Genau. Sie wurden ausgesprochen, sie liegen quasi auf dem Tisch, aber der Kanal des Empfängers ist tot.
Wow.
Und das bringt uns tief in die Neurowissenschaft. Genauer gesagt zum Konzept des motivierten Denkens, dem sogenannten Motivated Reasoning, und zum Amygdala-Hijack.
Okay, langsam, lass uns das mal aufdröseln. Motiviertes Denken und Amygdala-Hijack. Das klingt für mich ehrlich gesagt nach Erklärungsmodellen, die unser Gegenüber so ein bisschen zu leicht aus der Verantwortung entlassen.
Inwiefern?
Naja, sagen wir damit nicht einfach, die Leute können nichts dafür, dass sie immun gegen Fakten sind. Ihr Gehirn ist halt einfach so verdrahtet. Das klingt nach einer sehr bequemen Ausrede.
Ich verstehe, warum das so wirkt. Aber es geht gar nicht darum, jemanden von Verantwortung freizusprechen. Es geht darum, neutral zu verstehen, warum die Mauer überhaupt hochgezogen wird.
Okay, dann erklär mal.
Um in deiner Analogie vom Anfang zu bleiben, wenn du versuchst, dein logisches Software-Update zu installieren, dann geht das Gehirn des Empfängers hin und scannt diesen Code.
Wie so ein Virenscanner.
Ganz genau. Unser Gehirn ist evolutionär primär auf das Überleben in der Gruppe programmiert. Es ist nicht darauf programmiert, die absolute objektive Wahrheit zu finden.
Okay, Zugehörigkeit ist wichtiger als Fakten?
Wichtig. Wenn ein Fakt, also dieses kleine Datenpaket, nun einer tiefen Überzeugung des Menschen widerspricht oder vielleicht sogar seine Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe bedroht, dann schlägt die Firewall-Alarm.
Und wo passiert das im Gehirn?
In der Amygdala. Das ist unser emotionales Bedrohungszentrum. Diese Amygdala stuft die Information nicht als interessante Alternative ein, die man mal durchdenken könnte. Nein, sie stuft sie als echten, feindlichen Angriff auf die eigene Identität ein.
Warte mal. Das heißt, mein Gegenüber verarbeitet meine sorgfältig recherchierte Excel-Tabelle oder meine wissenschaftliche Studie biologisch auf der exakt gleichen Ebene, als würde ich ihn physisch angreifen?
In der Intensität der unbewussten Abwehrreaktion, ja.
Als wäre die Studie ein Raubtier.
Exakt das. Das Gehirn schüttet sofort Stresshormone aus und blockiert die rationalen Verarbeitungszentren im präfrontalen Kortex. Und das nennt man den Amygdala-Hijack. Die Emotion übernimmt quasi gewaltsam die Kontrolle über die Ratio.
Krass.
Und das motivierte Denken sorgt dann im Anschluss dafür, dass das Gehirn sofort anfängt, Gründe zu suchen, warum diese feindliche Malware, also dein Fakt, fehlerhaft, manipuliert oder völlig irrelevant sein muss.
Der Fakt wird also als Malware deklariert?
Genau. Der Kanal wird nicht aus reiner Böswilligkeit geschlossen, sondern das ist ein hochkomplexer Schutzmechanismus des eigenen kognitiven Immunsystems.
Das kognitive Immunsystem, das ist ein spannender Begriff.
Wer seine tiefsten Überzeugungen aufgeben muss, riskiert evolutionär gesehen den Ausschluss aus seiner sozialen Bubble. Und sozialer Ausschluss bedeutete in der Menschheitsgeschichte nun mal den sicheren Tod. Das Gehirn schützt also das emotionale Gleichgewicht um wirklich jeden Preis.
Das ist echt ein fantastisches Bild. Die Fakten sind Malware. Und das kognitive Immunsystem löscht sie, bevor sie das Betriebssystem destabilisieren können.
Genau das passiert.
Das erklärt auch so viel über diese enorme Frustration, die wir selbst dabei empfinden. Wenn mein Gegenüber meine Fakten wie so einen bewaffneten Angriff behandelt, ist es logisch, dass ich mit meinem Schiff auf Grund laufe. Ich dachte halt, ich bringe ein Geschenk, aber der andere sieht einen Trojaner.
Sehr treffend formuliert.
Und das ist ja oft der Moment, an dem wir instinktiv den vielleicht verhängnisvollsten Fehler überhaupt machen.
Oh ja.
Wenn wir merken, die Mauer ist oben, was tun wir dann am Esstisch? Wir holen noch mehr Fakten.
Wir legen richtig los.
Genau. Wir googeln noch schneller unterm Tisch. Wir schicken direkt noch 3 Links per WhatsApp hinterher. Wir werden lauter. Wir gestikulieren wilder.
Und genau da tappen wir in die Falle des sogenannten Boomerang-Effekts. Auf Englisch nennt man das den Backfire-Effekt.
Boomerang-Effekt, was passiert da genau?
Wenn wir versuchen, eine emotionale Firewall mit noch mehr roher Datengewalt einzureißen, passiert oft das exakte Gegenteil von dem, was wir wollen. Die Argumente prallen nicht nur ab, sondern sie verstärken die Widerstandskraft der Mauer massiv.
Also ich mache es eigentlich nur noch schlimmer?
Ja. Wenn ein Mensch spürt, dass seine Identität massiv mit Fakten bombardiert wird, verhärtet er seine ursprüngliche Position oft noch mehr, einfach um den Angriff abzuwehren. Anstatt ihn zu überzeugen, zwingst du ihn quasi seine kognitive Abwehr noch weiter zu perfektionieren.
Wahnsinn.
Du gießt bildlich gesprochen Wasser auf einen Fettbrand.
Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist die Metapher mit dem leeren Glas, das wir füllen wollen, ab Zeile 3 komplett hinfällig.
Absolut.
Es ist nicht so, dass das Glas schon voll ist, das Glas wurde umgedreht. Und je mehr Wasser, also je mehr Fakten ich nun darüber gieße, desto nasser und ungemütlicher wird der Tisch, aber im Inneren des Glases kommt absolut kein einziger Tropfen an.
Exakt. Und wir können hier vielleicht noch ein weiteres Bild heranziehen, um diese Ohnmacht des Helfers zu veranschaulichen.
Gerne.
Stell dir mal vor, dein Gegenüber empfängt Informationen auf einer ganz bestimmten Radiofrequenz. Wenn er bereit ist zu lernen, sendest du auf UKW und er empfängt auf UKW.
Das ist Winklers Schnell und Leicht aus Zeile 1 und 2.
Richtig. Wenn aber das Immunsystem anspringt, wechselt das Gegenüber unbewusst die Frequenz oder schaltet das Empfangsgerät komplett ab.
Und was mache ich?
Du stehst nun da und drehst den Lautstärkeregler deines eigenen Radios immer weiter auf. Du brüllst deine Argumente mit maximaler Lautstärke in den Raum. Aber wenn der andere gar nicht mehr auf Empfang ist, bringt die Lautstärke absolut nichts.
Das ist dann nur noch Lärm für ihn.
Genau. Es ist für ihn nur ein unerträgliches Rauschen.
Aber Moment mal, wenn wir das jetzt mal konsequent zu Ende denken, das klingt unglaublich fatalistisch.
Findest du?
Ja. Wenn Fakten an dieser Firewall einfach verpuffen und lauter werden sogar, diesen Bumerang-Effekt auslöst, wozu machen wir das dann überhaupt alles noch? Wozu haben wir investigativen Journalismus? Wozu führen wir gesellschaftliche Debatten? Wozu gibt es Unternehmenspräsentationen? Das klingt da fast so, als könnten wir uns jede Form des rationalen Diskurses gleich komplett sparen.
Nein, nein, das wäre die absolut falsche Schlussfolgerung.
Okay, beruhigend.
Fakten sind nach wie vor das fundamentale Gerüst unserer Realität. Ohne sie verlieren wir jeglichen Kompass. Der Fehler liegt hier nicht im Fakt selbst, sondern in unserem blinden Vertrauen auf seinen Übermittlungsmechanismus.
Wie meinst du das?
Wir verhalten uns wie jemand, der versucht, einen USB-Stick mit reiner Muskelkraft in einen Anschluss zu pressen, der nur für Bluetooth ausgelegt ist.
Ah, okay.
Der Inhalt auf dem USB-Stick ist korrekt und wichtig. Aber die Schnittstelle ist schlichtweg die falsche. Was Winkler in diesen vier Zeilen beschreibt, ist nicht das Ende der Wahrheit. Es ist das Ende der Naivität darüber, wie Wahrheit von Menschen eigentlich verarbeitet wird.
Das ist ein enorm wichtiger Unterschied. Es geht um die Schnittstelle. Wenn wir uns da beispielsweise mal anschauen, wie moderne Social-Media-Algorithmen funktionieren, dann nutzen die ja exakt dieses Wissen aus, nur eben zu ihrem eigenen Vorteil.
Ganz genau.
Ein Algorithmus versucht ja eben nicht, uns mühsam mit einem unbequemen Fakten-Update zu konfrontieren, das unsere Firewall triggert.
Das wäre schlecht fürs Geschäft.
Richtig. Er füttert uns stattdessen permanent mit Informationen, die unsere bestehende Identität bestätigen. Er umgeht die Amygdala quasi völlig, indem er uns ununterbrochen das Gefühl von sozialer Bestätigung gibt.
Er agiert quasi dauerhaft in Zeile 1 und 2.
Genau, aber eben nicht zur Aufklärung, sondern rein zur Bindung unserer Aufmerksamkeit. Er hält das Glas in der perfekten, aufnahmebereiten Position.
Das ist ein sehr treffendes Beispiel aus der Praxis. Algorithmen sind absolute Meister darin, das motivierte Denken zu bedienen. Aber wenn wir nun den Blick von der großen Technologie zurück in unseren eigenen Alltag lenken, also in das nächste Meeting im Büro oder an den heimischen Esstisch, dann liefert uns diese kurze Verszeile ein unglaublich mächtiges Werkzeug.
Inwiefern?
Wir können Winklers Gedicht als eine Art emotionales Barometer nutzen.
Okay, wie genau meinst du das? Wie wende ich denn ein vierzeiliges Gedicht als Barometer an, wenn mein Puls am Esstisch gerade auf 180 ist?
Indem du dir in der Hitze des Gefechtes einfach einen kurzen Moment der Beobachtung erzwingst. Du stellst dir selbst eine Diagnosefrage.
Nämlich?
In welcher Zeile des Gedichts befinde ich mich hier gerade? Wenn jemand eine Frage stellt und echtes Interesse zeigt, bist du in den ersten beiden Zeilen. Du kannst das Faktenwissen schnell und leicht rüberreichen.
Das ist der Idealfall.
Genau. Wenn du aber merkst, dass du argumentierst und argumentierst und plötzlich spürst du dieses Aufgeschmissensein, diese Sandbank unter deinem Schiff, dann musst du stoppen.
Dann reibe ich mich nur auf.
Richtig. Du musst erkennen, okay, das hier ist keine Zeile-2-Situation mehr. Die Firewall des anderen ist hochgefahren. Der Fakt wird als Malware gewertet. In diesem Moment weiter mit Zahlen um dich zu werfen, ist reine Energieverschwendung. Und schlimmer noch, es beschädigt oft nur die persönliche Beziehung zu dem Menschen.
Das bedeutet also, der größte Schritt zur Konfliktlösung ist manchmal die Akzeptanz der eigenen Machtlosigkeit in genau diesem einen Moment.
So paradox das klingen mag, ja?
Die Erkenntnis, das Kabel passt jetzt gerade nicht. Das ist ein extrem befreiender Gedanke, finde ich. Er nimmt diesen immensen Druck aus unseren alltäglichen Interaktionen.
Definitiv.
Manchmal ist das bewusste Abbrechen einer hitzigen Debatte eben kein Zeichen von rhetorischer Schwäche oder dem Fehlen guter Argumente. Es ist einfach die kluge, strategische Erkenntnis, dass der Kanal auf der anderen Seite geschlossen ist.
Ganz genau. Wer versteht, wann kein Fakt mehr ankommt, der schützt seine eigenen Ressourcen, er hört auf, gegen Windmühlen bzw. gegen psychologische Firewalls zu kämpfen und vermeidet diesen gefährlichen Bumerang-Effekt, der alles nur noch viel schlimmer machen würde.
Ich bin wirklich fasziniert, wie wir von vier vermeintlich simplen Zeilen über Informationsdefizite und Schiffe auf Sandbänken bis hin zu kognitiven Firewalls und dem Amygdala-Hijack gekommen sind.
Ja, da steckt extrem viel drin in diesen paar Worten.
Das zeigt einmal mehr, dass die größten menschlichen Dramen oft in den kürzesten Texten verborgen liegen, wenn man nur bereit ist, die psychologischen Schichten mal sorgfältig abzutragen.
Wir haben heute gesehen, dass der Glaube, man müsse dem Gegenüber nur genügend Daten einflößen, eine echte Falle ist.
Eine gefährliche Illusion.
Wir sind eben keine Computer. Wir sind hochkomplexe, emotionale Wesen, deren Identität und Gruppenzugehörigkeit oft weitaus mächtiger sind als die klarste Excel-Tabelle der Welt.
Ein schönes Fazit.
Wir sind damit am Ende unserer heutigen Betrachtung angekommen. Wir haben intensiv beleuchtet, wie hilflos wir eigentlich sind, wenn unsere sorgfältig polierten Fakten abprallen. Wir haben verstanden, warum die Mauer hochgeht und warum wir dann mit unseren Argumenten auf Grund laufen.
Mhm. Aber bevor du jetzt zurück in deinen Alltag gehst, in deine nächsten Meetings und an deine eigenen Esstische, möchte ich dir noch einen letzten, weiterführenden Gedanken mit auf den Weg geben. Einen Gedanken, der genau dort ansetzt, wo die letzte Zeile des Textes uns scheinbar hoffnungslos zurücklässt.
Da bin ich gespannt.
Wenn also kein Fakt einen Menschen mehr erreicht, was erreicht ihn dann noch? Wenn das Software-Update blockiert ist, wenn die Tür für reine Logik, für Daten und wissenschaftliche Beweise von innen fest verschlossen und verriegelt wurde, dann müssen wir vielleicht endlich aufhören, draußen zu stehen und mit noch lauteren Fakten gegen diese Tür zu hämmern. Das macht sie nur noch stabiler. Vielleicht müssen wir stattdessen anfangen, die eigentliche Bedrohung für das Gegenüber zu verstehen. Wenn wir das Vertrauen und die psychologische Sicherheit wiederherstellen, finden wir vielleicht den Schlüssel, der diese emotionale Tür überhaupt erst wieder aufschließt. Erst wenn das kognitive Immunsystem entspannt ist, kann das Glas wieder umgedreht werden. Denk mal darüber nach.